Werbung.
Früher, also so richtig früher, als man die Hausaufgaben noch mit dem Kuli gemacht hat, da war Eistee für mich das absolute Highlight. Ich bin nach der Schule super schnell zum Kiosk gerannt mit meinen 2 Euro in der Hand und dann habe ich mir eine riesige Flasche, am besten noch eiskalt aus dem Kühlschrank, entweder Pfirsich oder Zitrone geholt. Es war mir egal, Hauptsache es war süß, klebrig und irgendwie cool, weil gefühlt hat jeder in der Schule Eistee getrunken. Das heißt, es war für mich irgendwie so ein kleines Stück Freiheit, so in der Jugend, aber ich fand es halt auch einfach lecker. Für mich war damals eigentlich auch total egal, dass Eistee einfach so aus purem Zucker und künstlichen Aromen bestand. Aber irgendwann, naja, da wird man halt auch älter und der Körper, der sagt dann plötzlich auch mal was anderes. Man wird müder von all dem Zucker und spätestens nach so einem halben Liter Eistee eher klebrig, als dass man sich so erfrischt fühlt. Und da habe ich mich dann auch irgendwann gefragt, gibt es denn was Besseres als den klassischen Eistee, den man so kennt? Und dann kam Holy auf uns zu und ich habe die Produkte getestet. Ich war am Anfang so ein bisschen skeptisch, habe dieses Starter-Set Deluxe bekommen mit 42 Sorten zum Ausprobieren, vom Eistee bis hin zu Energy-Drinks, die ich eher nicht so trinke. Aber es gibt auch Sportgetränke, was ich auch super praktisch finde, denn ich bin selber Läuferin und dachte mir so, naja, gut, teste ich erstmal. Und ich muss ehrlich sagen, der Eistee Apfelgrüner Tee, den fand ich tatsächlich echt richtig lecker. Das ist so leichter Geschmack, so als hätte man sich gerade selbst irgendwie was Gutes aufgegossen, ohne Aufwand. Das heißt, man hat diese kleinen Tütchen und die füllt man dann einfach um. Dann hat man so einen Shaker. Und eigentlich ziemlich easy. Du shakest einmal durch und hast das perfekte Getränk. Und ich musste jetzt echt kurz grinsen, weil ich dachte so, ja, hätte ich das mal in meinen Teenie-Jahren getrunken, dann würde ich vielleicht jetzt ein bisschen gesünder leben, wer weiß. Aber seitdem ist Holy echt ein fester Bestandteil meines Alltags geworden. Also falls du mal Lust hast, zurück zu deiner Eistee-Liebe zu finden, aber in besser, dann probier doch mal Holy. Mit dem Code FIT sparst du 10% auf deine erste Bestellung. Und wer weiß, vielleicht fühlst du dich beim ersten Schluck auch ein bisschen wie früher, nur eben klarer im Kopf und ganz ohne Zuckerfilm auf den Zähnen.
Bauchbeine und Po sind natürlich auch mit die größten Muskelgruppen. Sie haben den größten Impact auf den Stoffwechsel, auf den Metabolismus. Sie geben uns Haltung, sie geben uns Stabilität. Sie liegen im Körperzentrum. Und dort heißt es ja am meisten und am intensivsten hinzuschauen, wenn man wirklich Gesundheit herstellen möchte, weil sie natürlich auch für die Mobilität, für die Selbstständigkeit, für unsere Aktivität insbesondere sagen. Also ohne Beine, Po und Beckenmuskulatur, ja, sind wir letztendlich angewiesen auf Hilfe oder auf andere elektronische Hilfsmittel. Ansonsten würden wir uns zum Beispiel nicht fortbewegen können.
Fit und gesund. Mit Professor Frohböse. Mehr über den eigenen Körper erfahren.
Hallo und herzlich willkommen zu Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Mein Name ist Anja Mattis und ich freue mich, dass ihr uns wieder zuhört. Hallo Ingo. Ingo Frohböse sitzt mir gegenüber, Sportwissenschaftler aus Köln. Darf ich dir heute mal eine ganz intime Frage stellen?
Was geht jetzt? Was kommt jetzt an? Ich habe schon Angst.
Wenn du dich jetzt vor einen Spiegel stellst, Welcher Körperbereich würdest du spontan sagen, braucht am meisten Aufmerksamkeit? Dein Bauch, dein Po oder deine Beine?
Kommt drauf an, ob ich stolz sein möchte. Dann schaue ich auf die Beine. Wenn ich weniger stolz bin, schaue ich auf den Bauch.
Ja. Das geht mir ähnlich und meinen Hintern sehe ich ja nicht sofort. Ne? Tatsächlich geben über 70% der Menschen in Umfragen an, dass sie mit mindestens einer dieser Zonen unzufrieden sind.
Du, nicht umsonst profitiert die Fitnessbranche ja auch da schon seit Jahrzehnten fast von Bauchbeine und Po-Kurs. Ja, der ist ja schon sehr populär. Er ist fester Bestandteil der Fitnesslandschaft. Und daran erkennt man schon, ja, diese Unzufriedenheit mit Figur offensichtlich, also mit der Ästhetik, ist kein aktuelles Problem. Es ist ein langjähriges Problem und betrifft offensichtlich alle Generationen. Irgendwo mehr oder weniger intensiv, aber es ist ja auch eindeutig so, dass es primär auch darum geht, gut auszusehen, dabei spielen Muskeln ja auch eine wichtige Rolle und da bedient natürlich die Fitnessbranche das exzellent und insofern ist die Kombination eben mit einem schlechten Gewissen, mit einem schlechten Gefühl und dem Training gerade dort recht gut bedient.
Und es geht da ja nicht nur darum, gut auszusehen am Strand.
Nee, auch gesund sollte man natürlich auch sein. Genau. Ja, das wäre natürlich das Ideale.
Wir wollen Klarheit schaffen. Was steckt hinter diesen vermeintlichen Problemzonen? Was lässt sich wirklich verändern? Was bringen bereits schnelle Übungen? Heute wollen wir mal wieder ein paar Quickies vorstellen. Kleine, kurze Bewegungen, die Großes in unserem Körper bewirken. Aber vorweg erst einmal die Frage, warum ist es überhaupt so wichtig, gerade die Bereiche Bauch, Beine, Po zu trainieren?
Es ist ja insbesondere für Frauen wichtig. So musst du das ja auch sehen. Hast du schon mal einen Mann im Bauch, Beine, Po-Kurs gesehen? Selten. Das ist entstanden dadurch, weil eben die Mädels offensichtlich da sehr viel kritischer mit sich selber umgehen. Ja. Und vor allen Dingen ist das auch die Problemzone der Frauen. Lass mich mal kurz ausholen dazu. Man kann das auch evolutionär ein bisschen beschreiben. Männer haben ja andere Problemzonen. Die haben ja in der Regel den Bauch sehr stark ausgeprägt als Problemzone.
Also sie wären da auch nicht falsch.
Ja, aber die schauen eher nach oben als nach unten, weil der Hintern der Männer ist ja auch manchmal gar nicht mehr vorhanden. Die haben einen dicken Bauch und dünnen Po oder gar keinen Po mehr. So sieht es ja fast aus. Und Beine auch gar keine. Aber das ist die Hauptproblemzone ist eben der Bauch. Warum ist das so? Die Evolution beim Mann hat immer versucht, ihn möglichst leistungsfähig zu halten. Und das hieß damals laufen, springen, hüpfen, jagen. Und dafür war es so bedeutsam, eben die Beine relativ unbelastet zu haben und sich quasi unbeschwert bewegen zu lassen. Deswegen ist die Problemzone etwas weiter nach oben verlagert, um die Beine eben nicht zu behindern. Bei der Frau ist das anders. Dort ist es ja eben Bauch, Beine, Po, wobei insbesondere natürlich Beine und Po die Problemzonen ja sind, um eben insbesondere auch die Schwangerschaft nicht zu stark zu limitieren und zu beeinträchtigen. Und insofern haben wir zwei verschiedene Problembereiche zwischen den Geschlechtern. Und das ist so ein bisschen die Ursache, weshalb sich das so entwickelt hat. Ja, aber man muss wirklich sagen, Bauchbeine und Po sind natürlich auch mit die größten Muskelgruppen. Sie haben den größten Impact auf den Stoffwechsel, auf den Metabolismus. Sie geben uns Haltung, sie geben uns Stabilität, sie liegen im Körperzentrum. Und dort heißt es ja am meisten und am intensivsten hinzuschauen, wenn man wirklich Gesundheit herstellen möchte, weil sie natürlich auch für die Mobilität, für die Selbstständigkeit, für unsere Aktivität insbesondere sagen. Also ohne Beine und Po und Beckenmuskulatur, ja, sind wir letztendlich angewiesen auf Hilfe oder auf andere elektronische Hilfsmittel. Ansonsten würden wir uns zum Beispiel nicht fortbewegen können.
Nein, dann lass uns doch mal die einzelnen Bereiche genauer betrachten. Welche Muskeln sind beim Bauch genau beteiligt?
Ja, das ist natürlich erst einmal die Bauchmuskulatur und diese setzt sich ja zusammen aus der geraden Bauchmuskulatur, die quasi senkrecht vom Brustkorb nach unten zum Becken läuft. Die machen auch das schöne Relief, wenn man es denn so hat, das so ein Sixpack oder wie man das auch sich so immer wünschen würde. Und das zweite sind die schrägen Bauchmuskeln, die quasi von der Seite kommen. Die liegen ein bisschen unterhalb der geraden Bauchmuskeln, die kann man nicht so gut sehen, weil da oben drüber ist auch noch eine Faszie. Und das sind so die beiden Hauptmuskelgruppen, die den Bauch umspannen und so eine Zuggurt auch ermöglichen. Ansonsten würden wir keine Haltung haben können, da würden zusammensacken und zum Zweiten würden die inneren Organe auch gar keine Form bekommen. Also das heißt, es ist eben auch stabilisierend und formgebend, diese Muskelgruppe.
Okay, dann lass uns gleich zu Quickies kommen. Welche schnellen Übungen empfiehlst du für den Bauch?
Ja, da kann man direkt im Bett beginnen, morgens, indem man liegen bleibt, die Beine anhebt und dann Luftfahrrad fährt. Ja, also Fahrradfahren in der Luft ist an sich ganz schön und da wir sowieso einfach liegen, kann man es auch, gerade wenn man noch nicht beide Beine hochbekommt, kann man erstmal mit einem Bein beginnen. Das heißt, man hebt das eine Bein an und dann das andere Bein an und so kann man ganz leicht auch einen Zug auf der Bauchmuskulatur verspüren, weil die Beine natürlich nach unten ziehen und durch den Bauch, durch die Kräftigung und Anspannung der Bauchmuskulatur fallen die Beine dann einfach nicht nach unten, sondern sie bleiben oben.
Gut, mit Crunchies und Sit-Ups allein bekommen wir kein Sixpack. Das hast du uns ja schon mehrmals erzählt. Warum eigentlich nicht?
Ja, weil in der Regel da oben drüber eine Fettschicht liegt. Das ist ja das Grundproblem. Und die muss erstmal weg. Und insofern, Bauchmuskeltraining trainiert zwar die Bauchmuskeln, aber insbesondere nicht sichtbar, weil sie halt durch diese Fettschicht zugedeckt ist. Und dementsprechend heißt es auch in der Regel, also wir müssten unsere Ernährung umstellen. kalorisch ein wenig restriktiv agieren. Und zum Zweiten brauchen wir ein Ausdauertraining, weil das ist die beste Art und Weise, eben die Fettschicht auf der Bauchmuskulatur zu reduzieren. Beides muss man also machen. Ernährungsreduktion, kalorische Restriktion heißt das. Zweitens ein wenig Ausdauertraining, weil, das ist das Blöde, der Körper holt sich ja nicht die Energie genau an der Stelle, wo wir das so gerne haben wollen, sondern er holt sie sich immer dort, wo sie leichter ist. Und das ist eben nicht im Bauch, weil im Bauchbereich ist ja Speicherfett. Und Speicherfett ist dem Körper sehr bedeutsam und sehr wichtig. Insofern holt er sich lieber eben an den Beinen oder im Schulter-Nackenbereich und erst dann später geht er mal an das Bauchfett. Und das schafft man eben nicht, wenn man mal 2-3 Mal in der Woche ein bisschen Muskelübungen macht. Dafür muss man schon regelmäßig trainieren und vor allen Dingen Ausdauertraining ist hier die beste Form, um die Fettoxidation, so nennen wir das, zu schulen und zu trainieren.
Kannst du noch ein paar Übungen im Sitzen vorschlagen für den Bauch?
Insbesondere heißt das, dass ich mir sehr gerne also rotatorische Übungen vorstellen könnte, weil der Bauch oder gerade der Rumpf, der hat viele gefiederte Muskeln. Und gefiederte Muskeln heißt, die also so ein bisschen rotieren. Und wenn ich dann zum Beispiel auf dem Rücken liege und die Beine senke, früher hat man immer gesagt Klappmesser, das war eine ungeliebte Übung, halte ich immer noch für sehr wichtig, gut. Dann bist du die Beine hochheben, senken. Kann man auch Oberkörper und Unterkörper zusammenführen. Klappmesser ist die eine Übung. Zweitens, wenn man das noch mit Rotation verbindet, beispielsweise, wenn man dann schräg, also das heißt auf der Rückenlage mit der linken Hand zum rechten Knie, mit der rechten Hand zum linken Knie, geht, so trainiert man quasi gerade und schräge Bauchmuskeln parallel und insofern heißt das insbesondere auch die ganzen Rumpfmuskeln, heißt immer ein bisschen mit Rotation verbinden. Die brauchen das nämlich, sind kleine Muskeln, aber sehr vielfältig wichtige Muskeln, weil sie uns aufrecht halten. Also gerade schräge Übungen sind sehr, sehr bedeutsam.
Genau, und ich hatte dich gefragt nach Übungen im Sitzen.
Ach so, das stimmt. Also das bedeutet, eine Übung ist die Bauchwippe, ja. Das heißt also, dass ich hier mit Rotation verbunden aus dem Sitzen heraus quasi mich nach vorne beuge, nach hinten beuge, dabei rotiere nach rechts und nach links. Man kann sogar die Arme nehmen dazu als erschwerende Übung. Das heißt, ich dehne mich ganz weit nach rechts, rotiere mich ganz weit nach rechts, lehne mich dabei nach hinten. Das mache ich zur anderen Seite auch. Und so habe ich quasi wie so eine Wippe in Anführungszeichen nach hinten gelehnt. Ich spanne quasi den Bogen, so kann man es beschreiben. Und das mit leichter Rotation verbunden. Das heißt, man sitzt aufrecht, dreht sich nach rechts, lehnt sich nach hinten, streckt den Arm nach rechts oder nach links oder damit eine sehr, sehr schöne, über die gesamte Frontpartie laufende Beanspruchung der Muskulatur.
Genau, und dann ist ja der Rücken damit auch betroffen, denn wir wissen ja, ohne Bauchmuskeln kein gesunder Rücken. Welche Bauchmuskeln wirken eigentlich nun direkt auf die Wirbelsäule ein?
Also erstmal alle, aber insbesondere die schrägen Bauchmuskeln natürlich, weil die liegen unten drunter. Mhm. Das heißt, die geraden liegen ja oben drauf und die sind für die Stabilität natürlich, für die aufrechte Haltung wichtig. Aber direkt, so insbesondere in der Nähe der Wirbelsäule, dort liegen die schrägen Bauchmuskeln.
Gut, dann verrat uns noch einmal eine Übung, die wir im Stehen ausüben.
Ja, Seitbeugen ist so der Klassiker dabei. Das heißt also, dass man da quasi sich nach rechts oder nach links zur Seite beugt. Kann man auch im Sitzen machen, kann man im Stehen machen, beides ist möglich. Weil natürlich diese Aufrichtung wieder zur Geraden in die vertikale Richtung heißt, dass immer die schrägen Bauchmuskeln auch hier aktiv werden müssen. Die ziehen dich hoch und insofern jede Seitneigung kräftigt die schräge Bauchmuskulatur.
Wer hätte das gedacht?
Viele von uns denken ja, man braucht viel Zeit für ein effektives Training und fangen deshalb auch gar nicht erst an.
Ja, das ist an sich Quatsch. Also das heißt, man kann seine Muskeln schon sehr intensiv trainieren, wenn man das konzentriert macht, 10 bis 15 Minuten und schon hat man den Körper einmal durchtrainiert und ist sowieso viel, viel wichtiger, es regelmäßig zu machen, am besten täglich oder jeden zweiten Tag, als einmal in der Woche eine 30 Minuten Einheit. Nee, lieber jeden Tag 10 Minuten verschiedene Muskelgruppen nehmen, das ist sicherlich der bessere Weg.
Gibt es da irgendwelche Tricks, damit es mir gelingt, solche Übungen in meinen Alltag einzubauen?
Ja, ich weiß, die meisten brauchen natürlich Motivation. Das ist ja nicht ganz so einfach. Also erstmal sollten die Übungen spaßig sein. Vielleicht macht man es mit Musik. Könnte ja sein, dass man eine schöne Musik dabei hat, Rhythmik dabei hat, ne, so ein bisschen Taktgeber. Ist es zum Zweiten, sich selber mal eine Challenge stellen. Also selber mal ein Wettkampfziel für sich persönlich einfach stellen. Schaffe ich das in einer gewissen Zeit? Ich sag mal 20 Liegestütze in 3 Wochen, schaffe ich es möglicherweise, eine Kniebeuge so und so hofft, auch mal irgendwann einbeinig zu machen. Also das heißt, so eigene Wettbewerbe für sich selber mal zu definieren. Ja, und vielleicht mal gemeinsam etwas tun. Also mit Partner oder mit Partnerin kann man ja auch gemeinsam. Schöne Kräftigungsübungen, gibt's auch schöne Beispiele im Netz. Ja, mit dem Partner macht's ja noch mehr Spaß gemeinsam.
Und Rituale zu schaffen, das ist sinnvoll.
Ja, das ist ja wie Zähneputzen. Es macht nicht immer Freude, aber wir müssen es tun, ne?
Werbung. Früher, also so richtig früher, als man die Hausaufgaben noch mit dem Kuli gemacht hat, da war Eistee für mich das absolute Highlight. Ich bin nach der Schule super schnell zum Kiosk gerannt mit meinen 2 Euro in der Hand und dann habe ich mir eine riesige Flasche, am besten noch eiskalt aus dem Kühlschrank, entweder Pfirsich oder Zitrone geholt. Es war mir egal, Hauptsache es war süß, klebrig und irgendwie cool, weil gefühlt hat jeder in der Schule Eistee getrunken. Das heißt, es war für mich irgendwie so ein kleines Stück Freiheit, so in der Jugend, aber ich fand es halt auch einfach lecker. Für mich war damals eigentlich auch total egal, dass Eistee einfach so aus purem Zucker und künstlichen Aromen bestand. Aber irgendwann, naja, da wird man halt auch älter und der Körper, der sagt dann plötzlich auch mal was anderes. Man wird müder von all dem Zucker und spätestens nach so einem halben Liter Eistee eher klebrig, als dass man sich so erfrischt fühlt. Und da habe ich mich dann auch irgendwann gefragt, gibt es denn was Besseres als den klassischen Eistee, den man so kennt? Und dann kam Holy auf uns zu und ich habe die Produkte getestet. Ich war am Anfang so ein bisschen skeptisch, habe dieses Starter-Set Deluxe bekommen mit 42 Sorten zum Ausprobieren, vom Eistee bis hin zu Energy-Drinks, die ich eher nicht so trinke. Aber es gibt auch Sportgetränke, was ich auch super praktisch finde, denn ich bin selber Läuferin und dachte mir so, naja, gut, teste ich erstmal. Und ich muss ehrlich sagen, der Eistee Apfelgrüner Tee, den fand ich tatsächlich echt richtig lecker. Das ist so leichter Geschmack, so als hätte man sich gerade selbst irgendwie was Gutes aufgegossen, ohne Aufwand. Das heißt, man hat diese kleinen Tütchen und die füllt man dann einfach um. Dann hat man so einen Shaker. Und eigentlich ziemlich easy. Du shakest einmal durch und hast das perfekte Getränk. Und ich musste jetzt echt kurz grinsen, weil ich dachte so, ja, hätte ich das mal in meinen Teenie-Jahren getrunken, dann würde ich vielleicht jetzt ein bisschen gesünder leben, wer weiß. Aber seitdem ist Holy echt ein fester Bestandteil meines Alltags geworden. Also falls du mal Lust hast, zurück zu deiner Eistee-Liebe zu finden, aber in besser, dann probier doch mal Holy. Mit dem Code FIT sparst du 10% auf deine erste Bestellung. Und wer weiß, vielleicht fühlst du dich beim ersten Schluck auch ein bisschen wie früher, nur eben klarer im Kopf und ganz ohne Zuckerfilm auf den Zähnen.
Stimmt das wirklich?
Dann lass uns mal unsere Beine etwas genauer betrachten. Laufen, gehen oder rennen. Das sollte doch eigentlich genug sein, damit die Beinmuskulatur trainiert ist, meinen viele zu Recht.
Nein, deswegen nicht, weil Laufen, Radeln, Walken, Schwimmen ist erst einmal primär eine Ausdauerbelastung. Für die Muskulatur auch, natürlich für das Herz-Kreislauf-System. Aber dadurch erfährt der Muskel nicht zu intensiven Reiz ausreichend, um zu wachsen, um kräftiger zu werden oder besser agieren zu können. Da brauchen wir einen exakten Muskeltrainingsreiz. Bedeutet, also ich höre das ja auch immer an, ja, dass viele sagen, ich gehe doch laufen und so, da kriege ich doch meine Muskel, ich trainiere doch meine Muskeln. Nein, wir trainieren das Herz-Kreislauf-System, wir trainieren den Herzmuskel primär. Und die Skelettmuskeln brauchen einen anderen Reiz und dementsprechend heißt das, wir brauchen eine höhere Belastung.
Wandern kann doch jeder und jede, heißt es gern. Siehst du das auch so oder wie beansprucht das Wandern unseren Körper?
Ja, das muss man schon sagen. Wandern ist ja gerade, wenn man es sogar noch in der Natur im Gelände macht, etwas anspruchsvoller. Kennen wir ja aus dem Alltag normalerweise gar nicht, bergauf zu gehen. Dann nutzt man ja Fahrstühle. Und plötzlich, wenn man dann in den Alpen mal herumwandert, weiß man, wie anstrengend das ist und anstrengend das sein kann. Ich mache das übrigens auch manchmal. Ich wandere dann zum Beispiel auf dem Laufband bewusst, indem ich mir da 10-15% Neigung einstelle, um das zu trainieren. Und daran erkenne ich, dass ich gar nicht laufen muss, um eine hohe Belastung zu haben, sondern das schnelle Gehen mit bergan Neigung, also mit Aufstieg, führt dazu, dass ich eine richtige Trainingseinheit habe, ohne laufen zu müssen. Ist insbesondere auch für alle empfehlenswert, die vielleicht noch nicht laufen wollen. Mal das Wandern zu üben, sollte man sowieso mal machen, wenn man mal in den Wanderurlaub wieder geht und sagt mal, ich fahre mal wieder nach Südtirol. Ja, bitte, liebe Leute, es ist eine anstrengende Beanspruchung, eine anstrengende Belastung. Bereitet es vor. Und auch da muss man sagen, kräftigt man natürlich, weil hier der Kraftanteil etwas höher ist, ungewöhnlich höher ist im Vergleich zum städtischen Asphaltgehen. Da wird man schon eine stärkere Wadenmuskulatur, eine stärkere Beinmuskulatur haben. Insbesondere das Bergabgehen ist schon ein Muskeltrainingsreiz. Nicht umsonst bekommt man ja Muskelkater. Hängt immer so ein bisschen vom individuellen Gangmuster natürlich ab. Der eine macht kleine Schritte, der andere macht große Schritte. Auch vom Schuhwerk, wie kann ich überhaupt abrollen? Aber ansonsten ist das Wandern schon, weil es eine ungewohnte muskuläre Tätigkeit ist, in einem gewissen Maße auch ein Muskeltraining.
Ja, was sind denn eigentlich nun die wichtigsten Muskeln in unseren Beinen?
Sehr vielfältig gesagt, ist natürlich erstmal der Gesäßmuskel, weil der streckt unsere Hüfte.
Zu dem kommen wir ja gleich.
Dann haben wir die Oberschenkelmuskeln, Vorderseite, Rückseite. Die einen strecken das Knie, die anderen beugen das Kniegelenk. Also hintere Seite beugt, vordere Seite streckt das Kniegelenk. Und wir haben natürlich gerade die Wadenmuskulatur, die uns so ein bisschen beschleunigt, damit drücken wir uns ab. Und die vordere Schienbeinmuskulatur hebt den Fuß, also Fußheber. So haben wir alle Muskeln, die miteinander wirken. Das heißt also vorne Fußheber, hinten quasi der Wadenmuskel, der uns beschleunigt. Wir drücken uns über die Großzehe ab und kommen damit vorwärts. Und das macht der Wadenmuskel, insbesondere in Kombination eben mit dem vorderen Oberschenkelmuskel. Das sind so die beschleunigenden Muskeln, die uns in die Lage versetzen, auf der Ebene zu laufen, zu walken oder auch zu gehen oder eben bergauf zu gehen.
Und wie können wir überprüfen, wie stark unsere Beinmuskulatur noch ist? Gibt es da irgendwelche Tests, die wir machen können?
Ja, natürlich hängt es so ein bisschen von der Muskelgruppe ab. Also es ist ja auch, was mache ich? Will ich meine Muskelkraft, will ich meine Schnellkraft oder wie auch immer, was möchte ich trainieren? Ich habe mal so ein paar Übungen mitgebracht. Die erste ist etwas für die Schnellkraft. Ich stelle mich gerade hin, habe die Hände neben dem Körper und dann habe ich einen Schwerpunkt, den ich irgendwie mit einer kleinen Linie, entweder mit der Kreide oder ich stelle mich zum Beispiel zwischen zwei Fliesen auf und weiß genau, okay, hier ist durch die Fuge quasi dann mein Körpermittelpunkt, mein Schwerpunkt definiert. Und dann versuche ich jetzt hoch zu springen aus dem Stand heraus, so hoch wie es geht. Und dann versuche ich vielleicht auch mal zu sehen, wie hoch bin ich denn gesprungen. Da kann ich mir eine Markierung quasi machen, indem ich zunächst erstmal die Hand hochreiche, da oben mit einem kleinen Kreidestrich eine Markierung an der Wand mache und dann sehe ich, wenn ich hochgesprungen bin, wo bin ich eigentlich hingekommen. Gut ist vielleicht, dass man seine Hand so ein bisschen mit Kreide quasi markiert und dann oben so abklatscht, zack, an die Wand schlägt und so kann man die Differenz ganz gut beschreiben. Also das machen wir im Spitzensport auch häufig, die Sprungkraft ermitteln. Ja, wie viel Zentimeter springe ich also hoch? 10, 20, 30 oder sogar 50 oder 60, was für Spitzensportler überhaupt kein Problem ist. Die springen auch 30, 40, 50 Zentimeter über ihre Körpergröße hinweg und das ist eine richtige Sprung.
Das ist das denn eine. Gut für uns? Für
ja, also gut für uns ist so ungefähr ja 40 Zentimeter sollte man schon erreichen, idealerweise. Das ist schon nicht wenig. Ja? Mit beiden Beinen in die Höhe springen gilt insbesondere für jüngere Menschen. Bei Älteren sehe ich das schon schwierig realisieren. Aber man kann es ja trainieren und das sollte man auch tun. Und das heißt, so aus der Hocke herausspringen und weiß man genau, wie hoch man ist. Zweites, was man ja auch machen kann, ist, wie beweglich sind eigentlich meine Muskeln? Auch das ist ja wichtig beispielsweise, wie beweglich sind meine Gelenke? Entweder mache ich das im Sitzen oder im Stehen. Wie weit komme ich runter? Wie weit schaffe ich es mit den Fingern, den Boden zu erreichen oder eben nicht? Oder meine Füße zu erreichen? Das ist zum Beispiel die ganze Körperrückseite, die hier quasi getestet wird. Das heißt also, wenn ich im Sitzen mache, dann mit den Fingerspitzen so weit wie möglich mich nach vorne strecke und vielleicht schaffe ich es sogar bis zu den Fußspitzen. Das ist limitiert durch die hintere Oberschenkelmuskulatur, durch das Gesäß und durch den ganzen Rücken. Je weiter ich komme, umso beweglicher ist diese Muskulatur. Denn Muskeln müssen ja nicht nur kräftig sein, sondern auch beweglich und lang. Und natürlich, ich habe noch einen anderen Test, was man ja auch machen kann, was ich ja gerne mache, ist ja immer Sit-and-Stand-Test. Der Sit-and-Stand-Test heißt, ich muss aufstehen und mich wieder hinsetzen, aufstehen und mich wieder hinsetzen. Das bestimmt die Leistungsfähigkeit in der Regel auch der Beinmuskulatur. Ich sollte schaffen, innerhalb von 15 Sekunden fünfmal ohne Hilfe der Hände aufzustehen. Und wenn ich das nicht schaffe, ist meine Beinmuskulatur, meine Gesäßmuskulatur einfach zu schwach. Ja, also hinsetzen, aufstehen, hinsetzen. Sit and Stand heißt dieser Test. Der ist an sich gerade für unsere älteren Zuhörer und Zuhörerinnen genau der richtige Test, weil es so ein bisschen auch Auskunft gibt, wie bin ich eigentlich in der Lage, ja, mich selber mobil zu betätigen und dafür muss ich aufstehen können.
Das Schöne an diesen Tests ist ja, dass sie zugleich auch effektive Übungen sind.
Das ist richtig. Das bedeutet natürlich, dass ich an diesen Tests auch wirklich erkenne, was kann ich denn tun? Und was du gerade gesagt hast, ist auch gleichzeitig die Trainingsübung, ist in der Tat so. Ja, wer das nicht kann, soll es häufiger machen, dann wird es auch besser.
Mal abgesehen von Kniebeugen, welche Übungen stärken sonst noch unsere Oberschenkel?
Ich kann es natürlich erstmal einbeinig machen. Das ist natürlich noch ein bisschen schwerer, ja, dass ich also eine einbeinige Kniebeuge mache. Das heißt, ich gehe einfach in den Ausfallschritt. ich gehe aus der aufrechten Position, setze ich einen Fuß etwas weiter nach vorne und gehe dann in die Kniebeuge hinein. Und dann wechsle ich das Bein, so kann ich sehr schön sehen, okay, das ist klassisch eben eine Übung für eine Extremität. Zweitens, was ja auch gut ist, ist natürlich, wenn ich mich auf den Rücken lege, ja, und dann die Brücke baue, Po-Lift ja auch genannt, aber auch Brücke genannt. Hier kräftige ich quasi die Rückseite und insbesondere auch den Po. Das heißt, ich gehe quasi in die Rückenlage, stelle beide Füße auf und gehe dann mit dem Becken hoch. Und da werde ich merken, das ist ja Streckung des Hüftgelenks. Und Streckung des Hüftgelenks meint sofort Gesäßmuskulatur. Ja, ganz einfache Übung. Oder die klassische Übung ist auch zum Beispiel die Innenseite der Oberschenkel, die Adduktoren oder die Abduktoren. Da lege ich entweder ein Gummiband um meine Oberschenkel und drücke die Beine nach außen. Das ist die Außenseite der Beinmuskulatur, die Abduktoren. Ja, oder ich lege zum Beispiel einen Ball zwischen meine beiden Knie oder einen Gegenstand und presse diese ganz kräftig zusammen. Und das ist die Innenseite der Oberschenkel, die Adduktion. Und so kann man auch quasi rundherum den Oberschenkel ganz schön trainieren.
Und welche Übungen fördern unsere Wadenmuskeln und haben dann auch noch einen Nebeneffekt?
Ja, das ist ja relativ einfach. Erst einmal stelle ich mich hinter einen Stuhl, halte mich so ein bisschen fest und gehe in den Zehenstand. Und dann wieder runter, hoch, runter, hoch, runter. Also dann den Wadenheber, so kann man es ja beschreiben. Der dient erstmal dazu, dass mein Fußabdruck kräftiger wird, wenn ich den gehe. Zweitens ist es so, dass dieser Muskel natürlich auch für die Stabilität wichtig ist. Das heißt, ich stehe gerader, kräftiger, sicherer, weil die Wadenmuskulatur einfach auch für Stabilität sorgt. Die Wadenmuskulatur wirkt übrigens sowohl auf das Sprunggelenk als auch teilweise auf das Kniegelenk. Und wenn ich das also trainiere, dann habe ich auf beide Gelenke eben eine stabilisierende Wirkung. Also die Wadenmuskulatur wirkt auch beugend auf das Kniegelenk. Und einer der wichtigsten Punkte ist, dass die Muskelpumpe aktiviert wird. Bedeutet, dass gerade wenn die Gefäße so ein wenig unelastisch werden, die Venenklappen nicht mehr so optimal funktionieren, dass viel Blut zum Beispiel und Flüssigkeit in die Beine versackt, dann wirkt eine aktive Muskelpumpe, also eine kräftige Muskulatur, dem entgegen, weil es einfach wie eine Pumpe funktioniert und die Flüssigkeit wieder hochtransportiert, wie das Blut zum Beispiel zum Herzen. Und je kräftiger diese Muskulatur ist, umso elastischer sind die Gefäße, umso besser ist also der Rücktransport auch unserer Blutgefäße. Und damit habe ich einfach mehr Sauerstoff auch zur Verfügung für meine Leistungsfähigkeit. Und was mir natürlich eine der liebsten Übungen ist, dass wir häufiger auf die Treppe gehen. Ne? Das ist ja einfach so. Und gerade auch für einen strammen Po oder für kräftige Oberschenkel, auch für eine Wade, ist es wichtig und schön, auch schon mal zwei Stufen zu übersteigen. Nicht nur eine, das ist eher Herz-Kreislauf, weil wenn ich zwei Stufen auf einmal nehme, wird man merken, ich muss über eine viel größere Distanz quasi mein Körpergewicht hochnehmen und das kräftigt total.
Ja, und kräftigt auch den Po. Und damit sind wir bei unserem Po. Können wir auch am Hintern abnehmen?
Du kannst überall abnehmen. Ja, das ist ja in der Tat so. Natürlich geht das auch. Der Po ist ja ein Speicher. Und insofern kann er genauso behandelt werden. Ist ja auch der größte Muskel. Und das ist auch ganz schön. Weil der größte Muskel hat natürlich einen großen Impact auf den Stoffwechsel, auf den Metabolismus, damit auf den Energieverbrauch. Und je kräftiger der ist im weitesten Sinne, umso mehr Energieverbrauch hast du, umso mehr knabbert er auch die Fette an.
Mal eine ganz doofe Frage.
Wie wirkt sich eigentlich stundenlanges Sitzen auf unseren Hintern aus? Wird er wirklich flacher dadurch?
Also sagen wir so, er wird flacher, aber nur optisch. Das bedeutet nämlich, wir verlieren ihn und dadurch wird er flacher. Aber ich quetsche ihn nicht nach rechts und nach links aus. Das ist so nicht gemeint. Aber durch die Inaktivität, durch das lange Sitzen, beim langen Sitzen, führt es einfach dazu, dass der Gesäßmuskel da auch sehr stark darunter leidet, weil er kaum aktiviert wird. Und ich würde mir zum Beispiel wünschen, das kann man ja ganz einfach machen, egal wo du bist, egal ob in der Straßenbahn, im Bus, im Auto oder im Büro. Du kannst ja den Hintern immer direkt anspannen. Und das sollten wir immer häufiger machen. Das heißt, selbst wenn du Auto fährst, spannst du deinen Hintern im Sitzen an, hältst kurz und lässt ihn dann wieder los. Und du wirst merken, du wirst 2 Zentimeter größer, dann wirst du wieder kleiner, wirst wieder 2 Zentimeter größer, wie so ein Fahrstuhl. Und das kräftigt die Gesäßmuskulatur wunderbar. Einfach mal so nebenbei gemacht.
Welche gesundheitlichen Risiken zieht eine schwache Gesäßmuskulatur nach sich? Ein bisschen hast du ja schon erzählt.
Ja. Also wir wissen ja überhaupt, dass ein Verlust an Muskelmasse viele Herz-Kreislauf-Erkrankungen provoziert. Und selbst Infarkte oder Schlaganfälle daraus resultieren, gibt schöne Studien dazu, dass zu wenig Muskelmasse vorhanden ist. Also wir brauchen dringend Muskulatur für unsere Gesundheit und auch für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Deswegen, es hilft nicht nur das Ausdauertraining, sondern gerade Aufbau der Muskelmasse. Und auch die Gesäßmuskulatur ist ein Risikofaktor natürlich für den Rückenschmerz, auch das wissen wir. Hüftstreckung, Stellung des Beckens, aufrechte Haltung, hat der große Gesäßmuskel eine sehr, sehr wichtige Bedeutung. Und auf der anderen Seite haben diese Muskeln, gerade auch der Po-Muskel, bezogen auf Hüfte und Kniegelenk, auch eine wichtige Bedeutung. Das heißt beispielsweise Stabilisation des Beckens im Oberschenkelknochen oben, ja, sorgt einfach dafür, dass die Gesäßmuskulatur, die hintere und die seitliche, auch der Gesäßmuskel hat ja eine seitliche Komponente, eben das Becken stabil hält. Und es wirkt sogar bis in das Knie hinein oder vielleicht sogar bis ins Sprunggelenk.
Ist die Form unseres Pos eigentlich genetisch vorprogrammiert?
Ja, ist viel Genetik dabei, aber nicht nur. Bei uns sind die meisten Po-Formen durch Inaktivität bestimmt, der hängt nämlich einfach nur runter.
Ja, dann kommen wir gleich zu den Übungen, die sorgen dafür, dass er nicht runterhängt. Welche Übungen aktivieren diese Muskeln am stärksten?
Also ich habe ja gerade schon mal gesagt, es gibt ja auch seitliche Anteile. Es gibt den kleinen Muskel, den mittleren Muskel und den großen Muskel. Der kleine und mittlere liegt quasi seitlich und der große liegt quasi hinten. Ja, die arbeiten als Team, Dream Team vielleicht sogar genannt, weil es ist ein Triumvirat, so kann man es beschreiben. Und die sind durch Brücke, wir haben ja gerade diese Übung schon mal gehabt, diese klassische Brücke einfach bestimmt. Da gibt es aber auch verschiedene Varianten, also Rückenlage, dann Gesäß hoch, wieder absenken, Gesäß hoch, wieder absenken. Hüftstreckung im weiteren Sinne, wenn ich dann nochmal ein Bein löse, ist es noch intensiver, dass ich also quasi ein Bein immer nach draußen strecke, dann wieder absenke und so hast du auch die seitliche Komponente und vor allen Dingen die seitliche Komponente bekommst du auch im Stehen beispielsweise. Du stellst dich einfach hin und spreizt das Bein nach rechts oder nach links ab, je nachdem, was du trainierst. Einmal an der Körpermitte vorbei nach innen oder an der Körpermitte vorbei nach außen. Und das trainiert insbesondere hier Abduktion, aber da insbesondere auch die kleinen Gluteen sozusagen bei der Abduktion, die Stabilität für das Hüftgelenk und damit Sicherheit auch beim Gehen extremst gut garantieren.
Warum fördern eigentlich Wechselduschen einen straffen Po?
Ja. Du willst es bequem haben, habe ich mir gedacht, ja.
Komm mal weg von unseren Übungen.
Das wollte ich gerade sagen. Komischer Quickie. Ja, aber in der Tat ist es ja so, dass sich damit einfach Gefäße verändern. Ja, Gefäße in der Form, dass bessere Durchblutung entsteht, die klassischen Kneippschen-Verfahren. Und wir wissen ja auch, wir haben das ja beim Thema Zellulite schon mal besprochen, das Gleiche gilt ja für den Po auch, dass dadurch das Bindegewebe etwas straffer wird. Durch Kräftigung so ein wenig, eine die Übung, aber auch, dass natürlich Kälte und Wärme im Wechsel einfach zu einer Komprimierung und einer Veränderung der Gefäße und damit der Durchblutung führt. Und das führt zu einer veränderten metabolischen Stoffwechselsituation, einfach Aufbau und Abbau von Strukturen, auch im Gesäß. Also es lohnt sich ab und zu sowieso grundsätzlich mal und nicht nur für den Po mal Wechsel zu duschen. Ich weiß gar nicht, wie du das machen willst, wenn du da unter der Dusche hin und her hüpfst, wie du da Wechselduschen so hinkriegst. Aber gut,
ja, das
musst du mir nicht erklären.
So, erreichen wir denn jetzt mit all diesen Übungen, die du uns gerade vorgestellt hast, dass unsere Muskeln auch wachsen?
Ja und nein. Jegliche Muskelbeanspruchung führt natürlich zu einer Verbesserung der Muskulatur. Wachsen werden sie insbesondere dann, wenn ich die Muskulatur, wenn ich sie vom Lumen her energetisch ausbelaste. Das heißt also, ich brauche, wir nennen das in der Wissenschaft die ATP-Mangeltheorie, Adenosintriphosphat.
Oh, je, je.
Das ja ist schwierig. Das heißt, wir müssen sie energetisch so leer machen, das spürt man am besten daran, indem sie anfängt zu brennen. So ein wenig energetisch quasi ausbelastet zu sein. Und das ist der Reiz dafür, für den Organismus mehr Aufbaustoffe in die Muskulatur hinein zu transportieren und dadurch wächst er. Aber das Wachsen ist gar nicht so unbedingt entscheidend. Häufig Masse brauchen wir zwar, aber Kräftigung ist schon für viele ausreichend. Gerade auch für Frauen, die ja nicht unbedingt sehr viel Gewicht haben wollen auf der Waage, weil Muskeln sind Feind der Waage, wiegt 13% mehr, kann man ganz klar sagen. Das heißt also, brennen ist das eine, aber auf der anderen Seite Qualitätsverbesserung im Sinne der Kraftverbesserung ist ja auch schon ein Ziel, was man erreichen kann.
Also wenn wir denn diese Quickies machen, dann merken wir, dass es anfängt zu brennen und setzen dann noch einen drauf. Das ist doch in deinem Sinne, oder?
Ja, wenn man schon nicht mehr kann, nochmal einen draufzulegen. Das ist genau das. Wir nennen das ja die Burning Series, die brennende Serien. Aber das können wir ja auch alle realisieren, wenn wir zum Beispiel Treppe hochgehen. Wissen wir, irgendwann ist das so, ne? Und dann gehen wir halt noch 3 Stufen, obgleich es uns schwerfällt. Wir machen keine Pause, sondern gehen wirklich doch diese 3 Stufen weiter, solange das Herz-Kreislauf-System natürlich mitmacht. Das ist wichtig. Aber wenn das der Fall ist, dann ist das ein wirklich sehr, sehr guter Reiz auf die Muskeln.
Let's Fitness. Die kleine Übung für zwischendurch.
Kleine Übung für zwischendurch, davon haben wir ja nun viele vorgestellt, aber eine musst du uns noch bitte verraten, die Bauch-Beine-Po gleichermaßen aktiviert
oder stärkt. Ja, das ist auch nicht so einfach. Ich habe ja vorhin schon mal die Brücke genannt. Wenn ich da nur ein Bein abstrecke, ist das eine, da passiert auch alles. Aber ich würde mal jetzt mich in die Bauchlage legen. Das fände ich sehr gut. Bauchlage und dann beide Arme und beide Beine vom Boden heben, ganz leichte Hackbewegungen auch zu machen, also mit diesen beiden Extremitäten oben und unten, Hackbewegungen rechts, links, also wie so ein Krauler sozusagen, so nenne ich das immer. Und dieser Krauler führt einfach dazu, dass Bauch und Rücken trainiert wird und das Gesäß auf jeden Fall, weil es muss ja hochgehalten werden. Dauer, Dauer, Dauerkontraktion. Und es gibt kaum eine bessere Übung für den Po als diese. Also der Krauler, der macht einen richtig straffen Popo.
Erzähl nochmal, du legst dich auf den Bauch.
Du legst dich auf den Bauch, hebst beide Arme an und beide Beine an.
Okay.
Und dann führst du diagonal quasi mit diesen Extremitäten, mit Beinen und Armen, kleine Hackbewegungen durch, hoch, runter, wie so eine Kraulbewegung im weitesten Sinne. Und dadurch in der Diagonale kräftigst du die gesamte Partie, quasi eine Ganzkörperübung, aber insbesondere mit Schwerpunkt auf den Po.
Jetzt habe ich das auch verstanden. Vielen Dank, Ingo. Wollen wir gleich mal aktiv werden. In der nächsten Folge sprechen wir darüber, wie wir die Fettverbrennung wirklich ankurbeln können.
Spannendes Thema, weil Fette sind ja, haben ja so einen schlechten Ruf, ne? Dabei sind sie an sich viel besser, als wir uns das so vorstellen können. Ja, da gibt's viel zu erzählen.
Sehr gut. Dann freuen wir uns auf die nächste Folge. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Bleibt fit und gesund.
Tschüss. Tschüss.
Das war Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Ein Podcast von der Hör zu. Jeden zweiten Montag eine neue Episode.